wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf Sie heute wieder zu unserer nächsten Episode begrüßen. Wir haben ja bereits in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass sich Linz auf die neue Eishockey-Saison vorbereitet. Heute wollen wir diese Vorbereitungen weiter begleiten und für die Spieler einer der ersten Punkte nach der ersten Zusammenkunft in der Kabine sind die Leistungstests. Und da haben sich die Black Wings in die fähigen Hände von Bernie Schimpel begeben. Er bestimmt, wie leistungsfähig die Linzer Cracks sind und heute sprechen wir darüber. Danke fürs Dabeisein und ein freundliches Hallo. Servus Bernhard.
Ja, hallo von meiner Seite.
Bevor wir starten, gibt's wieder einen Hinweis. Diese Folge ist, wie schon viele davor, unterstützt durch Liebest. Liebest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Black Wings, der Steel Wings, der Eishockey-Akademie Oberösterreich, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. So, wir starten los. Die erste Frage ist wie immer die allerbanalste. Wie geht es dir, Bernhard?
Na gut, bin gerade vom Eis raufgekommen und es geht mir gut. Die Situation ist eigentlich gerade perfekt.
Wir nehmen auf am Mittwoch. Das erste offizielle obligate Training der Black Wings liegt hinter dir und auch die Leistungstests. Wir wollen ein bisschen drauf eingehen im Laufe des Gesprächs. Zuerst wollen wir ein bisschen über dich was wissen. Du bist Linzer, Sportwissenschaftler und beschäftigst dich hauptsächlich mit Leistungsdiagnostik. Kannst du unseren Hörern kurz umreißen, worum es sich bei dem Begriff Leistungsdiagnostik handelt und was man genau darunter versteht?
Naja, man versucht, objektive Daten zu gewinnen, die die Leistungsfähigkeit des Sportlers messen, sozusagen. Und anhand dieser Daten versucht man dann abzuleiten, was fehlt, wo muss man besser werden, wo muss man Schwerpunkte setzen im Training und durch Retests sieht man dann, ob das in die richtige Richtung gegangen ist.
Ist das, womit arbeitet man da? Puls,
Frequenz? Nein. Es ist im Prinzip, arbeite ich mit Leistungsdiagnostik im Sinne von Laktatleistungsdiagnostik. Das heißt, es wird im Prinzip der Sportler stufenförmig immer mehr belastet, immer härter belastet und bei jeder dieser Stufen wird ein bisschen Blut aus dem Ohr abgenommen und anhand des Blutlaktatgehaltes im Ohr kann man rückschließen, wie intensiv was für jeden Einzelnen war.
Mhm. Da sind wir aber noch nicht in dem Bereich, wie schaut es mit der Schnellkraft aus, wie schaut es mit der oder kann man das auch am Laktat
ablesen? Nein, das kann man am Laktat natürlich nicht ablesen. Da,
Ausdauer man mit und solche Geschichten.
Also Ausdauer ist das Thema, beziehungsweise Energiegewinnung eigentlich in der Muskelzelle ist das Thema, das man da hinterfragt. Für Schnellkraft arbeiten wir mit Kraftmessplatten und anderen Geräten, mit denen wir zusätzlich dann noch Daten erheben, wenn es ein Thema ist.
Ich habe mir im Vorfeld dieses Gesprächs auf deiner Webseite ein bisschen umgeschaut und mir die Referenzliste angesehen und die ist ja unglaublich prominent besetzt. Da sind Markus Rogan, Sabrina Filzmoser, auch Günther Weidlinger, das Judo-Nationalteam, das ÖSV-Alpin-Team, das Triathlon-Nationalteam, das Tennis-Leistungszentrum Oberösterreich, der Ruderverein Viking Linz, die Blau-Weiß-Linz ist dabei, der FC Pasching, bis ins Fußball-Unterhaus zum UFC Everding, dem SV Gmunden und den SV Sandl. Die Liste geht natürlich noch viel, viel weiter. Das Spektrum ist also sehr, sehr breit. Ist es nicht schwierig, sich bei so einer Breite dann auf die individuellen Bedürfnisse der Sportler oder des Sportlers oder der Sportlerin einzustellen?
Nein, gar nicht. Am Ende ist es immer die Physiologie, also die körperliche Situation, die körperliche Leistungsfähigkeit, die eine Leistung eines Sportlers mitbestimmt. Und nachdem die Physiologie mein Themengebiet ist, lässt sich das über sehr viele Sportarten drüberlegen und lässt sich auch damit nicht immer nur sportartabhängig denken, sondern eben auf der Basis der Grundvoraussetzungen eines Sportlers zurückziehen. Natürlich ist es schwierig, sich mit unterschiedlichen Sportarten, die unterschiedliche Anforderungsprofile haben. Eishockey ist ganz was anderes wie Langlaufen beispielsweise oder wie Marathonlauf. Und dementsprechend sind die Zielrichtungen und die Trainingsinhalte und die körperlichen Voraussetzungen, die dann entwickelt werden müssen, anders. Aber im Wesentlichen sind es physiologische Themen, die hier eine Rolle spielen. Und zur Länge der Liste, naja, in 38 Jahren sammelt sie sehr viel an.
38 bist du überhaupt schon, oder?
Ja, ja. Ich gehe schon am 60er zu.
Wenn man das jetzt, es gibt 1000 Folgefragen jetzt. Zuerst wollte ich ein bisschen chronologisch nur, die nächste Frage wäre, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist? War das immer ein Thema für dich? War das was, womit du dich schon seit frühester Kindheit beschäftigt hast? Oder was steht im Stammbuch des Bernie Schimpel?
Also werden wollte ich immer Sportjournalist.
Oha.
Ja. Hab dann aufgrund eines Verkehrsunfalls mit 18 nicht gleich Sportstudien angefangen. Sportwissenschaften haben wir nicht traut. Wegen meinem Knie. Bin dann begonnen mit dem Studium Publizistik und Politikwissenschaften in Salzburg. Habe aber gesehen, Politikwissenschaften ist nicht meins. Habe dann nach 2 Jahren gewechselt. Habe dann das Risiko eingegangen, doch Sport zu machen. Dort ist sehr viel Körperliches als Voraussetzung, inklusive Aufnahmeprüfung. Und das Weitspringen war unter anderem mit meinem Knie zu landen sehr schwierig. Deswegen bin ich halt gelandet am anderen Bein und habe das Operierte in die Luft gestreckt. Und das hat halt gereicht. Und habe dann Sportwissenschaften und Publizistik als Zweitfach abgeschlossen. Bin aber im zweiten Studienabschnitt in einem Seminar über das Thema Leistungsdiagnostik gestolpert, habe dort eine Seminararbeit geschrieben über Leistungsdiagnostik und da bin ich hängen geblieben.
Bis heute.
Bis heute.
Gibt es Sportarten, auf blöd gesagt, denen du nicht helfen kannst, wo Leistungsdiagnostik kein Faktor ist?
Dort, wo Leistungsphysiologie und körperliche Leistungsfähigkeit ein Thema ist, ist die Leistungsdiagnostik ein probates Mittel. Die Leistungsdiagnostik ist jetzt aber nicht nur das Laktattesten, sondern das Leistungsdiagnostik ist genauso das normierte Erfassen eines Schwimmstarts, wie wir es beim Rohgang gemacht haben, und dort den Schwimmstart in einzelne Abschnitte zerlegen, die Teilzeiten zu bemessen, bewerten, Veränderungen zu treffen am Bewegungsablauf und dann wieder zu messen und schauen, ob das besser geworden ist. Also das ist, Leistungsdiagnostik hat so eine Bandbreite, dass man wahrscheinlich bis auf, jetzt sage ich es lieber nicht, Schach, eigentlich in jeder Sportart mit einer spezifischen Form der Leistungsdiagnostik Sicherheit erlangt, wo steht er, wo muss er sich hinbewegen und wie kommen wir dorthin.
Wie weißt du, wenn man jetzt sagt, du hast vorher das Beispiel gebracht, Marathonlauf ist nicht wie Eishockey, wie weißt du, welche Anforderungen welche Sportart mitbringt oder an die Sportler stellt. Hast du selbst diese Riesenbandbreite, dass du selbst alle Sportarten kennst? Oder wie geht man an die Sache heran?
Theoretisch kenne ich viele. Also jetzt von der Leistungsphysiologie betrachtet, ja, kenne ich viele. Es lebt sehr viel und da bin ich gerade in der jetzigen Situation mit den Black Wings sehr froh darum. Es lebt sehr viel im Diskurs, auch mit den Trainern. Mhm. Natürlich habe ich ein Bild für mich, was ich aus physiologischer Sicht eishockeyspezifisch erachte. Nur dieses Bild wird geschärft dadurch, dass man mit den Fachleuten, die aus der Sportart kommen, dann das Ganze durchdiskutiert und sich zusammensetzt und im Prinzip diesen Diskurs auch fachlich lebt. Und das hat uns im Eishockey, glaube ich, grundsätzlich weitergebracht.
Und dann reden wir gleich über das Eishockey. Eishockey gilt als die schnellste Mannschaftssportart der Welt, ist eine Kontaktsportart. Was braucht da ein Sportler, was in anderen Sportarten absolut vernachlässigbar ist?
Nicht in allen anderen Sportarten vernachlässigbar, aber er braucht, es ist ein Spagat, sagen wir es mal so. Er braucht in der Situation des Spiels und des Trainings braucht er mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel Sprintfähigkeit, die immer wieder produzierbar ist in kurzer Zeit. Also immer wieder repeated Sprintability, sagen wir dazu, sagt der Phil dazu. Und das ist das, was wir in der Matchsituation im Training erarbeiten und in der Matchsituation brauchen. Er braucht aber genauso eine sehr, 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 sehr große Grundlagenausdauer, und das ist eine sehr gute Grundlagenausdauer. Er braucht eine hohe Fähigkeit, viel Blut in kurzer Zeit durch die Muskulatur durchzupumpen, also eine hohe Kapillarisierung der Muskulatur, damit er sich schnell erholt. Die Grundlagenausdauer braucht er dazu. Und das ist halt ein Spagat, weil das eine ist am einen End von der Leistungskurve im Laktat und das andere ist am ganz anderen End. Und die Muskelzelle in zwei Richtungen gleichzeitig zu jagen, ist meistens nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen ist da die Steuerung und das Entwickeln über eine Saison wesentlich. Und deswegen machen wir auch die Leistungsdiagnostik zweimal, zumindest zweimal. Weil wir wollen sehen, was am Ende der Saison von dem übrig war, was wir in der Vorbereitung erarbeitet haben und damit Ausgangsdaten haben für die nächste Vorbereitung. Und nach der Vorbereitung müssen wir schauen, haben wir es in die richtige Richtung gebracht? Sind sie dorthin physiologisch, haben sie sich dorthin entwickelt, wo wir sie haben wollen? Das bedeutet auch jedes Jahr wieder nachdenken, ändern in der Planung etc. Also das ist ein ständiger Prozess.
Es ist klingt sehr, sehr, sehr komplex, kann man behaupten. Eishockey ist einer der, weil du davon gesprochen hast, von der großen Bandbreite, sage ich jetzt einmal, die ein Muskel da abliefern muss. Kann man sagen, es ist eine der vielseitigsten, vom Anforderungsprofil vielseitigsten Sportarten.
Sie ist ich würde jetzt nicht gewichten und sagen, sie ist die vielseitigste oder die dritte oder was auch immer, aber sie ist schon sehr komplex, sagen wir es mal vorsichtig, weil wir haben die physiologischen Voraussetzungen, die sehr weit auseinanderliegen, wo wir sehr polar denken müssen, und wir haben zusätzlich noch die ganzen technischen, taktischen, und das mit alles umzusetzen mit Phylaktat im Körper ist halt sehr schwierig, und das gehört auch trainiert. Also es ist schon ein sehr komplexer Sport, sagen wir so.
Wenn du dir einen idealen Athleten vorstellen würdest, welche Sportart würde der betreiben?
Boah, schwierig.
Du musst
da muss ich eigentlich zum Zehnkampf gehen. Also das ist sehr komplex. Und es ist körperlich, es ist eigentlich der Zehnkampf bei den Männern, der Siebenkampf bei den Frauen, wo extrem viele verschiedene Bereiche abgedeckt werden müssen und das unter hohen technischen Voraussetzungen.
Mhm. Ja, das ist eine bemerkenswerte Antwort. Wir sind schon am Ende des ersten, wir haben unser Gespräch in drei Drittel gegliedert. Wir sind am Ende des ersten Drittels angelangt und machen traditionell üblich ein Pausenspiel. Und dabei sollen dich die Hörer möglichst etwas besser kennenlernen, und darum spielen wir ein Spiel namens Entweder-Oder. Ich sage dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich im Idealfall für einen. Vielleicht für einen Sportmediziner nicht ganz, da sagen wir zumindest nicht alltäglich, aber Schnitzel oder Schweinsbraten?
Schnitzel von mir, Schweinsbraten von meiner Frau.
Bier oder Wein?
Eher Wein.
Stadt oder Land?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Rolex oder Porsche?
Mountainbike.
Oh. Action, Thriller oder Komödie?
Komödie.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher.
Aktien oder Anleihen?
Anleihen.
Ausdauer oder Schnellkraft?
Schnellkraft, Ausdauer.
Einzel- oder Teamsport?
Nachdem ich früher selber Einzelsportler in einer Mannschaft war, nämlich Dormer im Fußball. Teamsport.
Okay. Das war's schon wieder. 10 Begriffe, 10 kurze, schnelle Antworten. Du hast es sehr, sehr gut gemeistert. Im zweiten Teil möchte ich ein bisschen konkreter auf die Zusammenarbeit mit den Blackwings kommen. Wie und vor allem wann bist du denn zu den Linzer Eishacklern gekommen? Gibt es da eine Geschichte?
Gibt es eine Geschichte dazu. Gibt es eine für mich sehr lehrreiche Geschichte dazu eigentlich. Ich habe den Phil kennengelernt über gemeinsame Freunde und habe dann das in dem Fall wirklich Vergnügen gehabt, den Phil in seiner letzten Profisaison personell zu coachen, das ganze Jahr lang. Von der Vorbereitung im April bis hin zum Ende der Meisterschaft. Und habe von ihm nicht allzu viel Feedback bekommen. Nur im Nachhinein hat er dann zu mir gesagt, er hat noch nie so gut geschlafen. Er war noch nie so fit im Playoff. Und es ist ihm noch nie eine ganze Saison lang so gut gegangen. Und damit haben sich unsere Wege nicht mehr ganz getrennt. Wie er dann Off-Ice-Coach war, hat er mich dazugeholt. Dann war er 2 Jahre lang bei den Steelwings. Da ist es finanziell nicht gegangen. Und wie er Headcoach geworden ist, war relativ am Beginn die Frage an mich, ob ich wieder mithelfe. Und ich war natürlich dabei.
Ja, zumal es ja eine geografische Nähe gibt. Du hast ein Büro in der Blau-Weiß-Arena, im Hoffmann-Personalstadion.
Das war noch besser. Ich war früher eingemietet im Parkbad.
Ah, das ist ja nur eine Geschichte.
Am anderen Ende.
Das heißt eigentlich mit Phil quasi bist du auch mitgekommen.
Ja, genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, es gibt 2 Überprüfungen quasi von den Spielern, aber man wird ja wahrscheinlich immer wieder auch Rücksprache mit Philipp Lukas halten, was bezüglich Trainingssteuerung oder so.
Ja, das ist überwiegend in der Vorbereitungszeit, wo wir im Prinzip uns über die Trainingspläne gemeinsam zusammensetzen und die auch mit meinem Input versehen. Das ist schon immer so gewesen, seit ich mit ihm zusammenarbeite. Es geht da natürlich über das hinaus. Wir haben regelmäßig kommen die Spieler zu mir in mein Office. Wir machen dort Blutanalysen, um zu sehen, ob sie nicht zu intensiv unterwegs sind. Das ist regelmäßig. Wir haben, ich kriege die Spieler zum Teil, wenn sie verletzt sind, um sie wieder vorzubereiten. Also da mache ich viel im körperlichen Bereich mit ihnen. Und dann gibt es so Spezialfälle, wenn da jemand aus viel Sicht zu langsame Beine hat, dann schickt er mir denjenigen für 1, 2, 3 Wochen, um diese Themen dann auszumerzen und dort einfach an der Athletik mitzuarbeiten und damit die Spieler wieder in die richtige Richtung zu bringen.
Geht das? Lernt man in 3 Wochen sprinten?
Man lernt nicht in 3 Wochen sprinten, aber man lernt in 3 Wochen neuromuskulär besser zu arbeiten.
Okay.
Das ist ja, diese langsamen Beine sind ja eher ein Steuerungsthema.
Okay.
Also ansteuern über die Nerven der Muskulatur und das packt man dann halt so in diese Richtung an und das funktioniert, hat letztes Jahr immer funktioniert. Und wenn jemand jetzt eine Verletzung hat, dann geht es halt darum, möglichst rasch wieder unter natürlich sinnvoller Abfolge und nicht unbedingt zu verheizen, wieder spielfähig zu machen, faktisch. Mhm. Und das geht es da hauptsächlich.
Jetzt sind die Leistungstests vor dieser Saison oder vor dieser Vorbereitung sind vorbei. Was kannst du denn generell sagen? Sind die Blackwings fit?
Nachdem ich noch nicht einmal mit viel darüber geredet habe, weil ich gestern erst fertig geworden bin.
Oha.
Also wir heute eigentlich reden wollten.
Der Podcast erscheint ja erst morgen.
Kein Problem. ich kann soweit sagen, dass sie eigentlich alle die Hausübungen, die sie auf hatten, sehr brav erledigt haben.
Ja, das ist eigentlich, gefällt mir jetzt nicht.
Das eigentlich heißt, dass nicht alles hundertprozentig so aufgegangen ist, wie wir es wollten, aber wir sind bei einer Quote von über 90.
Okay, das ist schon sehr, sehr gut. Bei allen, die in den vergangenen Tagen bei dir vorstellig geworden sind, wie kann man gibt es da immer weitere Fortschritte? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt's da, wird der Spieler immer fitter oder ist es so, dass man umschichtet, wie du gesagt hast, von der Bandbreite irgendwo? Ist das erklärte Ziel?
Nachdem die Anforderungen so schwierig sind im Sinne von, ich brauche Sprintfähigkeit und die immer wieder, was bedeutet, dass sehr viel Laktat produziert wird, auf der anderen Seite die Grundlagenausdauer forciert werden muss, ist es natürlich so, dass es wie ein Schaukelpferd einmal in die eine und einmal in die andere Richtung pendeln muss. Das ist klar. Die Grundlagenausdauer per se sollte sich eigentlich über die Jahre mindestens stabilisieren, wenn nicht verbessern, weil auf dieser soliden Basis eines Grundstockes der Leistungsfähigkeit kann ich dann intensive Inhalte draufsetzen. Und damit sollte eigentlich eine Vorwärtsentwicklung schon über die Jahre sichtbar sein.
Okay. Und mit 5 Kilo Übergewicht ins Training einrücken, das funktioniert schon länger nicht mehr, oder?
Deswegen möchten wir Ende der Saison und am Beginn der nächsten Saison nicht nur Körpergewicht, sondern auch Körperfettgehalt.
Okay.
Aber also das geht sich nicht aus.
Aber es würde auch für den Sport, es würde den Sportler auch zurückwerfen.
Ja, natürlich. Ja,
also das ist
kein Thema. Also das geht sich gar nicht aus.
Im modernen Leistungssport mehr denkbar.
Kein Thema.
Umso erstaunlicher ist es dann, wenn du ein ehemaliger Fußballspieler bist, weißt du das vielleicht, wenn man hört, dass zum Beispiel bei Real Madrid der Eden Hazard mit 5 Kilo Übergewicht ins Training einruckt nach dem Sommer. Wie kann das passieren? Das passiert ja nicht von heute auf morgen.
Nachdem es nicht 5 Kilo Muskelmasse waren, vermute ich.
Vermutlich, ja.
Das könnte ja auch sein. Wir haben auch Spieler gehabt, die jetzt mit deutlich mehr Muskelmasse daherkommen sind, weil das Ziel war, Muskelmasse aufzubauen, auch das. Aber ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt ist, dass man mit den Spielern so agiert, dass sie verstehen, warum sie etwas machen sollen. Und das Mitarbeiten im Sinne von Mitdenken und auch Wissen, warum man etwas macht, hilft ihnen Motivation aufrechtzuerhalten und vielleicht den Schlendrian oder die Faulheit nicht siegen zu lassen.
Es ist ja bekannt, dass Philipp Lukas und sein Trainerteam sehr großen Wert auf die körperliche Fitness der Cracks legen. Wie läuft da die Zusammenarbeit, beziehungsweise gibt es eine Form einer routinemäßigen Kontrolle, zum Beispiel der Vitalwerte, wie viel Schritt ist der Spieler gegangen auf dem und dem Tag? Gibt es sowas irgendwie?
Nein, sowas in der Form nicht, allerdings am Eis ja mittlerweile. Also okay. Wir fangen gerade damit an, dort die Leistung zu objektivieren. Das kennt man von den Fußballern, die haben einen Chip mit und so ähnlich ist es auch da, ein Chip an Bord, der dann einmal zumindest bemisst und bewertet, wie hoch die Belastung am Eis war, wie aktiv der Spieler war und dann nehmen wir noch dazu Puls ab, also messen Puls mit demselben System und können damit auch die Beanspruchung sehen. Das heißt also, wir sehen, wie belastet ist er, welche Leistung hat er erbracht und mit welchem körperlichen Aufwand, Puls, hat er diese erbracht. Weil am Ende des Tages ist in der Trainingssteuerung immer wesentlich, ich muss eine Belastung setzen, aber ich muss auch die Beanspruchung, also die Reaktion des Körpers im Auge haben. Einfaches Beispiel, wir nehmen jetzt 100 Leute her und die lassen wir alle mit 10 km/h eine Stunde laufen. Es wird Leute dabei geben, die werden drüber lachen, weil das so langsam ist, wie sie eigentlich nie laufen. Ein sehr guter Marathonläufer zum Beispiel würde da drüber lachen. Es wird auch Leute geben von diesen 100, die mit 10 km/h wahrscheinlich keine Stunde laufen können. Da sehen wir, dass die Beanspruchung von einer objektiven Größe 10 km/h, die Beanspruchung für jeden Einzelnen völlig andere ist. Und dieses Paar sozusagen Belastung, Beanspruchung ist in der Trainingssteuerung ein wesentlicher Punkt und damit die Frage beantwortet, wir machen das dann eigentlich ab jetzt täglich.
Aha, okay. Also das ist was Neues.
Das ist was Neues, ja.
Okay. Wie kann man sich das, wird das bei den Spielen auch
erfasst. Wird auch bei den Spielen erfasst, weil wir das ja auch müssen, weil dort ist der Punkt, wo im Prinzip am Tag X die Leistung erbracht werden soll, und da muss ich ja wissen, was da für eine Leistung abgefragt wird oder was an Leistung geliefert wird von jedem Einzelnen, weil das muss ich ja in der im Trainingsbetrieb dann versuchen noch zu verbessern, um die Leistung am nächsten Spieltag noch besser hinzukriegen, beziehungsweise eine höhere Leistung abzurufen.
Gibt es beim Eishockeyverein schon? Wahrscheinlich Salzburg?
Österreich mit diesem System, das wir haben, nein. Da sind wir die Ersten.
Aha.
Salzburg hat sicher ein System, aber nicht das, das wir haben. Ich weiß es von Malmö beispielsweise, die verwenden es im Eishockey auch bis in die Nachwuchsmannschaften. Mhm. Kanada ist es üblich, wir haben einen Spieler, der oder sagt, ah, das kennt er schon von daheim. Also es ist ein australisches Produkt an und für sich, also weltweit gehandelt.
Okay. Sehr interessant. Und werden diese Daten irgendwo veröffentlicht auch?
Wir haben für die Anschaffung des Systems, das ist nicht billig logischerweise, haben wir einen Partner gewinnen können. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wer das ist.
Wir brauchen Namen.
Brauchen wir Namen?
Wir brauchen Namen.
Wir brauchen Namen. Die Firma Blockleder ist das, die hier zusätzlich sponsert und das System bezahlt sozusagen für 4 Jahre, und wir küren dann bei jedem Spiel den Hardest Worker on Ice, passt zu Blockleder.
Ah, das passt natürlich ideal, ja.
zur Arbeitsbekleidungsfirma.
Ja.
Und aus diesen Daten wird eben der Hardest Worker on Ice generiert und dann präsentiert.
Der Geschäftsführer, der Helmut Wiesinger,
genau,
war auch schon bei uns im Podcast.
Ah, okay.
So gesehen wird er vermutlich auch diese Sendung hören, und wir wünschen natürlich schöne Grüße und sagen jetzt schon im Vorhinein einmal danke für diese Rubrik, weil es ist ja auch für die Fans was Interessantes, wer der Hardest Worker on Ice ist, quasi. Ja. Genau. Ja, super. Das heißt, eigentlich meine nächsten 4 Fragen erübrigen sich. vielleicht noch die interessanteste. Wie hat sich die Sportmedizin in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert? Hin zu so einem System, ja, wissen wir jetzt, aber...
Natürlich aber. Auch. Es bleibt physiologisch immer ein menschlicher Organismus, der... Leistung erbringt und der in einem Trainingsprozess optimiert wird, das bleibt und wird immer bleiben. Natürlich die Rahmenbedingungen der Messdiagnostik, der Messmethodik, der unterschiedlichsten Konzepte etwas auszuwerten und zu interpretieren, das ändert sich natürlich und hat sich auch geändert. Aber am Ende des Tages bleibt es ein Organismus, der in einem Optimierungsprozess in eine bestimmte Richtung begleitet wird.
Mhm. So, wir sind am Ende des zweiten Drittels angelangt. Das nächste Pausenspiel steht vor der Tür, und in dem Fall würde ich gern mit dir einen Word-Rap machen. Mhm. Ich sage dir einen Satzanfang vor und du vollendest, okay, du warst Goalie früher, vollendest wie die besten Stürmer, die gegen dich gespielt haben.
Gut.
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Ein Hund.
Auf eine einsame Insel mitnehmen würde ich?
Meine Frau.
Wahnsinnig werden könnte ich, wenn?
Ich kann schlecht umgehen mit Ignoranz.
Abergläubisch bin ich?
Nicht.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
Zu Hause in Lichtenberg.
Auf meinem Nachtkastel liegt?
Ein Igelball, weil aufgrund meines Knies mein Becken schief ist, und da muss ich mich lege mir regelmäßig drauf.
In meinem Kühlschrank befindet sich?
Immer Flaschen guter Weißwein.
Wenn ich nicht in der Sportwissenschaft gelandet wäre, wäre ich heute?
Journalist.
Der beste Wettkampf, egal welche Sportart, den ich je gesehen habe, war?
Ganz schwierig. Muss ich passen, ich kenne, mir fällt spontan nicht wirklich einer ein, der alle anderen überragt.
Es hat wahrscheinlich mehrere Highlights gegeben, ja, genau. Nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Der Sportler, der mich in unserer Zusammenarbeit am meisten beeindruckt hat, war?
Philipp Lukas.
Warum? Da muss ich jetzt auf
seine,
den Knopf
fangen. Seine, weil er als Persönlichkeit und mit seiner Kompetenz extrem punktet und ein angenehmer Mensch ist, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Mhm. Das war schon mit dem Pausenspiel. Im dritten Teil unseres Gesprächs beschäftigen wir uns mit Themen, die auch für die Sportmedizin immer wieder betreffend werden. Das Thema Verletzungen zum Beispiel. Wie relevant für die tägliche Arbeit sind Verletzungen? Du hast ja schon gesagt, du bekommst den einen oder anderen Spieler.
Ja, wir teilen uns das da sehr gut auf, muss ich sagen. Es gibt die Physiotherapeuten, die im Prinzip den Sportler zuerst sehen und mit ihm zuerst arbeiten. Wenn es aber dann um das Erarbeiten der körperlichen Voraussetzungen wieder für den Einstieg in den Sport ist, dann kommen sie zu mir. Dann ist es meine Aufgabe, in sehr engem Gespräch und engen Informationsaustausch mit den Physios, mit viel möglichst optimal und möglichst rasch wieder einen Wiedereinstieg zu liefern, ohne dass wir Risikos eingehen.
Mhm. Jetzt muss ich thematisch nochmal ganz kurz zurückgehen auf Training und Trainingssteuerung. Inwiefern kann man das Training steuern, dass es dass verletzungspräventiv gearbeitet wird?
Man muss immer unterscheiden zwischen Verletzungen und Überlastungserscheinungen. Mhm. Verletzungen sind kausal, sind ursächlich mit einem Check oder was auch immer, und die kann ich wenig verhindern. Ich denke an den Kreuzbandriss vom Gagelgerd. Das war nicht zu verhindern. Der ist ihm von hinten ins Knie gestiegen, hat das Knie nach vorne innen gedrückt. Da gibt die Struktur noch. Das kann ich fast nicht verhindern. Überlastungserscheinungen, wie wir sie aber beim Eishockey zum Teil haben, mit Adduktoren, mit Leiste, mit Hüftbeugerüberlastungen etc.
Sind das auch die ganzen Muskelverletzungen dann, wie Muskelfaserriss oder so? Fallen die da auch rein?
Nein, die fallen da nicht rein, weil die eigentlich so eine halbschleichende Geschichte sind. Das ist eine Überlastung, die länger wirkt und dann irgendwann einmal zu einer Überspannung führt und dann die Faser nachgibt. Also das ist eher so auch, schaut zwar ursächlich aus, ist aber eher ein chronisches Anschleichen an die Verletzung oder an das Problem. Okay. Und bei diesen Hüftbeugeradduktoren, typisch für Eishockey von der Körperhaltung her, mit der gebeugten Hüfte, mit den Knien, die nach innen ein bisschen gehen, da arbeiten wir eigentlich dagegen, dadurch, dass wir die gegenspielende Muskulatur, also das Becken stabilisieren, wie der untere Bauch etc., dass wir da dran arbeiten und da haben wir eigentlich weniger Probleme dadurch. Und man versucht halt dann dort vorzubeugen, wo es möglich ist, logischerweise präventiv zu arbeiten, und dort, wo es kausal nicht geht, dann geht es halt leider nicht. Also das wird es immer geben im Sport, dass in einem Zusammenstoß was passiert.
Mhm. Das heißt, der Gerd hätte zum Beispiel das Knie trainiert haben können wie ein Weltmeister, es war trotzdem zu einem wahrscheinlich.
So wie das zustande gekommen ist, wie das abgelaufen ist, hätte er eigentlich kaum eine Chance gehabt. Der ist mit dem Schlittschuh hängen geblieben und der hat ihm das Knie nach innen gedrückt. Da gibt er Struktur auf. Das wird, das lässt sich leider nicht ändern.
Mhm. Ich wollte erst nur vorhin zwischenfragen, weil man hört ja vom Fußball immer wieder, wenn Muskelverletzungen passieren, dann muss das Training angepasst werden. Stimmt das? Weil man spricht ja immer,
ja, natürlich.
Man nimmt ja die Muskelverletzungen immer unter, man fasst die in eine Gruppe zusammen und nimmt die immer unter Generalverdacht.
Je stärker ein Muskel ist und umso besser er gesteuert ist, also über die Nerven angesteuert ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass was passiert. Das stimmt schon. Und dass man da präventiv denkt oder denken muss, ist ganz sicher so. Mhm. Keine Frage. Trotzdem kann es auch bei der besten Prävention immer noch passieren.
Mhm. Wenn doch einmal etwas passiert, bist du in den Reha-Prozess meistens integriert. Kann man das so sagen?
Ja, auf alle Fälle.
Du hast schon angesprochen, mit Gerd Kragl nach seinem Kreuzbandriss gearbeitet. Wie geht man da an die Sache heran? Weil vor allem zu Beginn ist ja, spielt ja sehr, sehr viel zwischen den Ohren ab, oder?
Ja, da bin ich froh, dass ich selber zwei Kreuzbandrisse hinter, also eigentlich 5 Bänderrisse im Knie hinter mir habe. Also ich weiß, wovon ich spreche. Habe das auch selber durchlitten mit der Aussage, ich kann nie wieder Sport betreiben, nach meinem ersten Verkehrsunfall. Und damit ist das Hineinversetzen möglich und auch wichtig. Natürlich spürt sich sehr viel über den Kopf ab. Es ist aber eines auch wichtig, dass man versucht, so rasch als möglich Fortschritte zu erzielen. Der Gerd ist kurz vor Weihnachten operiert worden, am 27. Dezember war er das erste Mal bei mir. Und der Gerd war sicher 5 Tage in der Woche bei mir und hat Reha gemacht. Wir waren dann im März, Ende März, Anfang April, war er das erste Mal am Eis sogar schon, was relativ flott gegangen ist. Und er war eigentlich ein Paradebeispiel für einen Reha-Prozess, weil im Endeffekt wäre er, hätten wir nicht so lange zuwarten müssen aus medizinischer Sicht, hätte er sicher schon früher Match Readiness gehabt. Mhm. Nur man muss so lange zuwarten.
Mhm. Dann geht es darum, dass man sportlich wieder dorthin kommt, wo man schon war und sein möchte. Wie geht man da vor und wie schnell, wie lange dauert sowas wirklich?
Das hängt ein bisschen an den Sportlern und auch an der Operationssituation an und für sich. Es geht bei manchen schneller, bei manchen langsamer, auch aufgrund der Situation vor Ort im operierten Gewebe etc. Das ist nicht jeder gleich, aber bei manchen geht es extrem schnell und da kann man auch schon relativ früh muskulär ordentlich trainieren. Und das ist das, was man halt dann versucht auszureizen.
War das beim Gerd der Fall?
Beim Gerd. Der Gerd war unglaublich fleißig und unglaublich schnell in der Entwicklung. Also wir haben da Dinge schon machen können zu Zeitpunkten, wo wir es eigentlich noch nicht geglaubt hätten. Er war am Eis Ende März, Anfang April, soweit ich mich zurückerinnere. Wir haben eine spezifische Eishockeyübung kreiert auf einem Trainingsgerät, wo normalerweise Verletzte sehr spät erst aufgekommen. Also das war unglaublich schnell und er war auch 5 Tage in der Woche bei mir. Also wir haben da wirklich extrem gearbeitet.
Kann man vielleicht irgendwie pauschal sagen, im Falle eines Kreuzbandrisses, wie viel schneller ist da der Mechanismus oder der Körper eines Profisportlers bei der Bewältigung und bei der Reha so einer massiven Verletzung im Vergleich zu einem Breitensportler? Oder zu einem vielleicht nicht einmal Sportler?
Schwierig zu sagen, weil der nicht einmal Sportler nicht diese Anzahl an Trainingseinheiten bekommt und auch nicht tolerieren würde, auch physisch nicht aushalten würde unter Umständen, sondern der Leistungssportler, der hat deswegen eine schnellere Entwicklungszeit, weil er auch den Körper besser kennt, besser steuern kann, besser mit seinem Körper umgehen kann und sich auch im Regelfall mehr zutraut, weil er, wie gesagt, den Körper ganz anders kennt und ganz anders eingesetzt hat vorher. Und deswegen kann man da jetzt pauschal nicht wirklich vergleichen. Sollte aber für einen nicht Leistungssportler oder für einen Hobbysportler oder auch Nichtsportler trotzdem das Ziel sein, das Gelenk wieder so in den Griff zu bekommen, dass nicht ein Restrisiko besteht, dass vielleicht das Ganze wieder instabil wird. Also kann ich nur allen ans Herz legen, da trotzdem fleißig zu sein.
Kann man das bei dir machen? Privatpersonen? Oder?
Wenn ich Zeitressourcen habe, okay. Hätte.
Du schaust auf die Uhr, wir müssen ein bisschen Tempo machen im Gespräch, oder?
Nein, ich schaue mich nur, weil gerade angerufen.
Ach so, okay. wir gehen in den Breitensport. Gibt es eine ideale Breitensportart, die man betreiben sollte, um möglichst lange fit zu bleiben?
Polysportiv.
Polysportiv, okay, das ist also eine Aussage.
Nicht einseitig eine Sportart betreiben, sondern sich 2, 3, 4 Bewegungsformen herauszusuchen, die vielleicht nicht unbedingt hoch Risiko sind, im Sinne von Verletzungsrisiko, und die mit Freude betreiben. Einseitig in eine Richtung ist immer schwierig. Also ich würde einen Mix von Kraft und Ausdauer bevorzugen, ehrlich gesagt.
Selbst wenn man sagt, man hat Schwimmen zum Beispiel, weil Schwimmen ist ja, wird ja oft beschrieben als die ideale Sportart quasi.
Ja, fällt mir der Kraftreiz trotzdem noch ein bisschen.
Okay, und die zweite Frage, gibt es irgendwelche Tipps, wie man Verletzungen auch als Breitensportler irgendwie möglichst vermeiden kann und wie man das eigene Training vielleicht so steuern kann, dass man möglichst verletzungsresistent ist?
Ja, ich würde auf Koordinatives ein bisschen setzen, so Einbeinstand-Geschichten, Beinachsenstabilisation ist ein wichtiger Punkt, Beweglichkeit aufrechterhalten, ob ich es jetzt mit Beweglichkeitsübungen oder mit denen mache, ich würde versuchen, ein bisschen was in Ausdauer und in Krafttraining zu investieren und einfach einen bunten Mix zu liefern und damit ja, versuchen, alle Dimensionen der körperlichen Bewegung zu erreichen.
Okay, das war's schon. Herzlichen Dank für deine Einführung in die Welt der Sportmedizin und vor allem der Leistungsdiagnostik. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute, nicht nur bei der Arbeit mit den Blackwings, sondern auch generell mit deiner Arbeit und auch privat natürlich. Danke für das Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und auch unserem Partner Liebes, der geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.